Richter 3, Vers 6 haben wir letzte Woche aufgehört. Vor zwei Wochen. Da ging es um, es geht ja in Richtung, jetzt auf uns bezogen, um geistliche Kämpfe, ne? Mit unserem Fleisch, so, die wir alle haben. Wir alle sind schwach, wir alle haben Begierden und Lüste und Wünsche, die vielleicht nicht Gottes Wünsche sind, ne? Und wir alle investieren vielleicht auch Kraft und Geld und Zeit und Leidenschaft und Talent in Sachen, die nicht unbedingt für Gottes Reich sind, ne? So, und wir alle, ob wir wollen oder nicht, manche mehr, andere weniger, Jesus gar nicht, so, haben Altäre in ihrem Herzen noch. So, ne? Und diese Altäre, so, das sind Götter, Götzen. Und Paulus sagt, diese Götzen sind Habsucht und Gier und Wut oder Neid oder Unzucht oder böse Leidenschaften, ne? So ein, und Selbstliebe, ne? So ein Selbstsucht. Und ich meine, wir gehen durch alles mal durch, ne? Und das ist alles ein Teil von unserer sündigen Natur. Das hängt uns an. Das ist in uns. Und Israel ging es dann nicht anders. So ein Israel war ein Volk von Gott erwählt, so ein, ist mit Gott gegangen und trotzdem sind sie ein Mensch. Ne? So ein, und trotzdem können sie nicht anders als im Fleisch zu sein. Und ich verstehe das und ich kann das nachvollziehen, weil es mir genauso geht. Ja? Und wir werden im Richter sehen, dass immer und immer wieder Israel, Gottes Liebste, von ihm abfällt und anderen Göttern nachruht, an ihn nicht mehr denkt, ihn vergisst, nicht mehr zu ihm betet, sondern sein eigenes Ding tut. Ja? So ein Gott sie immer wieder rettet aus dem Volk und dass er so gehen lässt, ne? Wo sie ja eigentlich selber hinwollen. So ein, weil sie ja so leben wollen wie die Heiden, so ein, und er holt sie immer wieder raus und rettet sie und kurz Zeit später, bumm, so wenden sich wieder Gott ab und gehen wieder ihrem fleischlichen Lüsten nach. Ne? So ein, man könnte denken, so Gott, so ein, warum fängst du nicht neu an, ne? Wie du zu Mose gesagt hast, ach komm Mose, ich fange mit dir neu an. Ja? So ein, als Test, als Prüfung für Mose. So ein, aber Gott hat sich entschieden zu lieben. Punkt. Ja? Und Gott lässt sein Volk nicht los. Ne? Das widerspricht vieler christlicher Lehre, die ich gehört habe, so dass, dass wir, wenn wir nicht wirklich siegreich und heilig leben, dauerhaft, ne, so abfallen von Gott. Ne? So in vielen Sekten wirst du das finden, du musst das und das tun, um errettet zu bleiben. Ne? So ein, du musst das und das darfst du nicht mehr tun, um errettet zu bleiben, Gott zu gefallen. Ne? So ein, ansonsten bist du ein Feind Gottes, weil du ja die Welt liebst. Ne? So, da gibt es viele Definitionen und klar, ist egal. Aber was ich hier sehe, ist einfach nur Gottes Gnade und seine Liebe und seine Wahrhaftigkeit, seine Gerechtigkeit. Weil er sagt, so ist es und ich führe euch nach Hause und ich führe euch zu mir. So, und das tut er. Trotz der Härte seines Volkes. Ne? Wir haben letzte Woche gesehen, dass Gott die Kompromisse, die seine Kinder Israel tun, zulässt. Ne? Dass er sie nicht bewahrt vor allem, sondern sie machen Kompromiss mit ihrem Glauben, so müssen die Konsequenzen daraus tragen. Und Gott lässt es. Ne? Und er lässt die Völker über sie kommen und nimmt seine Hand einfach weg. Und sie siegen nicht mehr. Ne? Für uns das Bild, wir können und wir sollen siegreich sein im geistlichen Leben. Ne? Aber wenn wir das nicht wollen, so dann werden wir Niederlagen haben. Und wir werden verstrickt sein in unseren Begierden, unseren Lüsten und wir werden von allein nicht mehr rauskommen. Ne? Bis wir Buße tun und zu Gott kommen mit dem ganzen Herzen. So, dann wird uns wieder rausziehen, uns wieder sauber waschen an den Füßen und neu anfangen, ne? Oder weitermachen. So, wir haben ja gesehen, dass Gott sogar, wie ich es mit meinen Kindern mache, ihnen erklärt, warum er den Feind jetzt nicht mehr besiegt, ne? Sondern warum der Feind jetzt seine Kinder besiegt. Wir haben das gesehen an verschiedenen Stellen, Vers 22, Kapitel 2, damit ich Israel durch sie, also die Feinde, prüfe, ob sie den Weg des Herrn bewahren und darin wandeln. In Vers 1, am Ende ziemlich, in Kapitel 3, um durch sie alle diejenigen Israeliten zu prüfen, welche alle die Kämpfe um Kanaan nicht erlebt hatten, nur um den Geschlechtern der Söhne Israels davon Kenntnis zu geben und sie die Kriegsführung zu lernen. Also Gott lässt schwere Zeiten zu für sein Volk und Bedrückung von außen kontrolliert, weil er ihnen beibringen möchte, zu kämpfen und immer mehr Siege zu erreichen, besser Held zu werden, ne? Bessere Streiter für ihn. Und so ist es auch bei uns, unsere Wüstenzeiten, unsere Zeiten, wo wir keine Freude fühlen, sondern nur Depression vielleicht, ne? Kennen wir alle. So, das sind die Zeiten, wo man trotzdem immer wieder sich sehnt nach mehr, ne? Und man streckt sich aus viel mehr, als wenn es einem gut gehen würde, nach Gott. Und vielleicht sind das auch die Zeiten, wo vielleicht, wenn es einem besser gegangen wäre, man andere Entscheidungen getroffen hätte. Ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass Gott schützt, ne? Aber er sagt, ich möchte, dass ihr wisst, wie ihr seid. Ich möchte, dass ihr wisst, wie euer Herz aussieht. Und ich möchte, dass ihr lernt zu kämpfen und besser zu kämpfen und das nächste Mal euren Schlag gezielter gegen den Feind zu richten. So, ne? So wie er sagt, so ein widersteht der Sünde und Satan wird fliehen, ne? So ein, die Sünde wird fliehen. So ein, habt einen heiligen Wandel, ne, sagt Paulus, und habt ein Leben im Geist, so, und ihr werdet eure Begierden kontrollieren können. Ne? Die werden nicht euch mehr kontrollieren. So, streckt euch aus nach Gott und lernt im Wandel und in seinem Weg zu laufen. Ne? Und Vers 2 am Ende, um sie die Kriegsführung zu lernen, um ihnen Kenntnis zu geben und weil sie zuvor nichts davon wussten. Und das ist ja Israel, die aus der Wüste kommen. Ne? Die haben noch keinen Gottesdienst. Das fängt jetzt alles an. Ne? Wir haben gesehen, die alles erlebt haben, die ganzen Wunder, die sind tot. Das sind neue Generationen und die sind religiös. Die machen zwar die religiösen Akte, aber die haben mit Gott nichts mehr zu tun. Ne? Beziehungsmäßig. Lebendig. Das ist halt der liebe Gott, der macht. Ne? Oder in der Zeit der strenge Gott. Und Vers 4, sie dienten dazu, also die Philister, Kanaaniter, ne? So, sie dienten dazu, dass Israel durch sie geprüft würde, damit es sich zeigte, ob sie den Geboten des Herrn folgen würden. Ne? Gehorsam lernen. Ein Gebot ist, wenn Gott irgendwas sagt in unser Leben, ne? Oder durch sein Wort, und wir uns entscheiden müssen, möchte ich danach leben und gehorsam sein und Gott vertrauen, oder tue ich, was ich will. Ja. So. Und Paulus sagt so, wir sollen uns üben in Disziplin, wir sollen uns üben in Gehorsam. Ne? So in Selbstdisziplin, das ist für mich echt schwer, selbstdiszipliniert zu sein in den Bereichen, wo ich nicht selbstdiszipliniert sein möchte. Ne? So. Und trotzdem will ich das lernen. Ne? Und man lernt das ja als Kind, du hast keine Geduld, meine Kinder wollen alles sofort, will ich auch, aber ich kann mich noch kontrollieren. Ne? So, ich kann länger abwarten, als ich es vor 10 Jahren konnte oder vor 20, 30. Okay, haben wir das geklärt, ne? Und wir haben gesehen, sie machen, Gott ist da, sie hören auf Gott, Gott redet und sie machen den ersten Kompromiss und dann den zweiten und auf einmal nehmen sie die Götter mit, ne? Wissen, wir stützen unser Leben auf das Wissen der Menschheit, ne? Das menschliche Verständnis, wie alles funktioniert, so, und auf Sex. Einfach raus damit. Ne? Warum zurückhalten? So, ne? Und jetzt, Vers 5 nochmal, als nun die Söhne Israels mitten unter den Kanaanitern, Hethitern, Amoritern, Perisitern, Hevititern und Jebusitern wohnten. Ne? All die Kompromisse führen zum nächsten. Ne? Und jetzt wohnen sie schon da. Ne? Jetzt sind sie schon mittendrin und das ist einfach mittlerweile fast eins, ne? Und dann kommt natürlich der nächste Schritt. Da nahmen sie deren Töchter zu Frauen und gaben ihre Töchter den Söhnen und dienten ihren Göttern. Ne? So, jetzt vereinen sie sich und verbinden sich und werden eins. Ne? Man muss echt aufpassen, so, weil wir kommen zum Glauben und sind gereinigt, ne, und bewahrt. Und ich glaube, jeder Christ ist am Anfang in so einer christlichen Blubberblase, wo alles so leicht fällt. Ne? So wie wenn man eine Beziehung, jemanden kennenlernt und total verknallt ist. Ne? So, das ist einfach anders. Und irgendwann zerplatzt das und dann kommt die Realität. Ne? So, man kann das nicht mehr so leicht kontrollieren. So, Das sind, wir müssen aufpassen. Ich möchte mal Psalm 1 lesen. Jedenfalls den Anfang. Und das trifft es wunderbar. So ein Der David hat da auch einige Erfahrungen mit, auch mit seinem Fleisch und mit seinen Götzen. Ne? Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Was ist der Rat von Gottlosen? Das ist menschliche Weisheit und Erkenntnis. Entscheidungen oder Wege, die man geht, wenn man keinen Gott hat. So, das ist ein Gottloser, der keinen Gott hat, ne? Ohne Gott lebt. Da muss er selbst für sich sorgen, ist doch klar, ne? Da muss er selbst entdecken und suchen und rätseln und zu Erkenntnissen kommen, ist doch klar, ne? Wenn man nicht hieran glaubt, an Gott und an Schöpfung, dann muss man halt sich selber was finden, ne? Der Mensch, jeder Mensch hat diese Frage in sich: Wo komme ich her? Was ist mein Sinn? Ne? Was ist der Sinn des Lebens? Aber Gott sagt hier, David sagt hier: Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, sondern jemand, der Gott hat, sondern sich nach Gott ausstreckt und Gott fragt und von Gott Antwort bekommt, der seine Erkenntnis und seine Weisheit bei Gott sucht. Eine ganz andere Weisheit und Einsicht, als wir Menschen das haben. Der guckt und der sieht und der versteht ganz anders das Leben und den Sinn des Lebens. Und weiter. Noch tritt auf dem Weg der Sünder. David sagt hier: Bleib auf dem Weg, den Gott dir gegeben hat. Jesus ist unser Weg. Ne? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ne? Der nicht tritt auf dem Weg der Sünder. Also denen, die nicht vergeben ist, die ohne Gott sind. Noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Ne? Mittendrin in dem Ganzen. Und was David hier im Grunde sagt, ist: Ihr seid Gottes Volk. Und er redet ja hier zu Gottes Volk, sondern ihr seid Gottes Volk, also denkt nicht wie die, die Gott nicht kennen, und handelt nicht so wie die, die Gott nicht kennen, und seid nicht da, wo die sind, die Gott nicht kennen. Das heißt nicht, enthaltet euch von denen, die Gott nicht kennen, sondern auch das heißt, das ist hier genau das, was Israel passiert ist. Ne? Zuerst hören, ne? Israel hört irgendwas, von diesen Götzen, von diesen Heiden, von dieser Denkweise, ne, und sie nehmen es für sich an, ne, sind interessiert und sagen nicht, das ist nicht von Gott, Gott will das nicht, sondern sie hören interessiert zu, ne, und ich kenne das. Sobald mein Fleisch kommt, da stehe ich ganz klar und eindeutig jedes Mal ohne Ausnahme von einer Entscheidung. Und jedes Mal kann ich mich entscheiden. Ich fühle das, ich höre das, ich spüre das. Jetzt muss ich mich entscheiden. Und ich bereue es jedes Mal, wenn ich nicht auf den Heiligen Geist höre, ne? Sondern wenn ich weiterlausche. Soweit, das ist denn, da geht's, das war's dann. Ne? Zuerst hören sie und dann schmeckt es so gut, dass sie den Weg betreten. Ne? Und ich merke das, wenn ich im Fleisch bin und ich habe meine Bereiche, wo ich Disziplin lernen muss, weil ich weiß, dass sie mich von Gott wegführen oder schaden, oder zur Sünde führen, ne? Und ich meine, zuerst kommt der Gedanke oder das Bild oder das Hören, ne? Und wenn ich nicht gleich mit dem Geist rede und sage: Nein, das hat nichts in meinem Leben zu tun, das will ich nicht, das will Gott nicht, dann befinde ich mich schon auf dem Weg dorthin, ne? Und berühre und taste und begreife. Zuerst kommt das Hören, dann kommt das Betreten und dann das Bleiben. Ne? Und bist du einmal drinnen in diesem Kreislauf, dann ist es ein Kreislauf und du kommst da schwer wieder raus. Ne? Es dauert lange, manchmal. Wenn man manche Wege, die wir betreten können, im Fleisch, das dauert manchmal einfach so lange und hat so viel mit Kampf zu tun und mit Leid, sodass man, bis man da wieder draußen ist. Ne? Und David warnt hier und sagt nee, 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 haltet euch gleich von Anfang an davon fern. Ihr habt da nichts mehr zu suchen. Vers 2, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnen, Tag und Nacht. Und Jesus hat uns gelehrt, was sein Gesetz ist. Und es gibt nur ein Gesetz, ein Gebot, ne? Und das ist Liebe. Und das, was wir machen sollen, sagt Jesus, ist, wir sollen über die Liebe nachdenken. Lerne die Liebe kennen, die Gott hat, und lerne göttliche Liebe kennen im Wort, Und wenn du Gemeinschaft so und du wirst erkennen, wie alles miteinander damit verbunden ist. Ne? Nichts geht ohne Liebe. Nichts ist durch Liebe und alles ist durch Liebe. Ne? Und das ist doch krass, weil Paulus sagt ja auch, ich bete nur dafür, dass ihr die Tiefe und die Weite und die Höhe und das andere der Liebe kennenlernt. Ne? So, sinne drüber nach, hab deine Lust dran. So, wenn du auf Herr Gott guckst und über ihn nachsinnst, so, dann bist du, Vers 3, der ist ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Seine Frucht bringt, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter, die verwelken nicht. Und alles, was er tut, das gerät wohl. Und ich kenne das, bin ich im Geist und entscheide mich richtig. Ich fühle mich so frei, so sauber, habe so viel Frieden in mir. So, und ich empfange und ich kann einfach nur geben. Ne? Und ich sehe ja selbst diese Früchte in mir. So, bin ich im Fleisch, merke ich, wie ich das nicht habe. Ne? So, mir geht's viel besser, wenn ich mich für Gott entscheide. Zurück. Lass mal hier mal vorankommen. Also Gott möchte sein Volk beschützen und er möchte sein Volk lehren. Und er sagt, ihr seid Schafe. Und wenn ein Schaf von meiner Herde abhaut, dann bin ich der Erste, der hinterher rennt und das wieder einfängt. Ja, weil ich dich liebe, weil du mich brauchst, weil ich weiß, dass du dir nur selbst schadest. Ja. Vers 7. Ganz klar dann. Und die Kinder Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn. Und sie vergaßen den Herrn, ihren Gott, und dienten den Baalen und den Ascheren. Ja. Die Aschere, die Unzucht, der Baal, das Geld und das Vergnügen und die Weisheit. Ja. Sie vergessen Gott. Und das ist doch schade, oder? Gott hat so viel für sie bezahlt, so viel gegeben, so viel gemacht, ist so treu und so. Er hat gesagt, das ganze Land gehört euch, alle Feinde werden einfach gehen. Ich werde vor euch herziehen. Ihr habt schon den Sieg in der Tasche, weil ich es euch verspreche. Ne? Aber guckt ihr das an, so nur weil sie lieber in ihrem alten Leben festhängen wollen und bleiben wollen. Ne? Weil sie nicht kämpfen, nicht diesen geistlichen Kampf haben, weil ihr Herz zu hart ist und zu klein. Ne? So passiert das, was für Gott am schlimmsten ist. Ne? Sie vergaßen ihren eigenen Gott. Ne? Und ich liebe das, wie Gott es immer sagt. Und sie vergaßen den Herrn, ihren Gott. Trotzdem ist er noch ihr Gott. Ne? Gott vergisst sie nicht. Zum Gott passt über sie auf. Ne? Und ich meine, ich kann mir das nicht vorstellen, wie das sein muss. Ne? Ich kann es mir echt nicht vorstellen. Gott guckt auf uns herab und wir haben eine Liebesbeziehung, wir haben einen Bund miteinander und er sagt, ich bin sein. Und, ne? Und dann guckt er herab und beobachtet mich und sieht mich da andere mehr lieben als ihn. Ne? Ich verstehe es nicht. Aber Gott ist treu und er gibt nicht auf. Und im Richter 21, 25 b. Und es ist schade, so, weil durch die ganze Richterzeit bleibt es so. In Richter 3, 7 und die Kinder Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn. Und Richter 21, der letzte Satz, die Hälfte. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Ne? Die Menschen taten, was in ihren Augen gut war und richtig. Ne? Aber in Gottes Augen, weißt du, Gott guckt ganz anders. Ne? Und Gott guckt es an und sagt so, das ist böse in meinen Augen. Das hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Das hat nichts mit mir zu tun. Das hat nichts mit eurem Leben mit mir zu tun. Das ist was anderes, was Dunkles, was Böses. Vers 8, Richter 3. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er verkaufte sie unter die Hand Kushan Rishathaims. Bedeutet Moor der doppelten Bosheit. Jetzt haben sie den, den sie haben wollten. Sie hätten einen Gott, der Leute zum Strahlen bringt und nur Liebe predigt, sein Volk ernährt und beschützt in Wüstenzeiten, es begleitet, zu ihm redet, immer da ist, immer hört, ne, sobald seine Kinder zu ihm rufen und sie entscheiden sich für Kushan Rishathaim, ne, für jemanden, der sie versklavt und sie Ketten drauflegt und es nicht gut mit ihm meint, sie nicht liebt. Ne, warum sind wir Menschen so blöd und so hart? Ich kann keinen Heiden, niemanden, der Gott nicht kennt und sich für Jesus nicht entschieden hat, ich kann niemanden richten. Weil ich bin ja genauso. Das sind nur meine Kämpfe. Hätte ich diese Kämpfe nicht, dann könnte ich das tun. Aber ich kann es nicht. Weil ich bin nicht Jesus. Und Gott sagt, okay, dann geht. Und er lässt seine Kinder los und lässt sie gehen. Ja. Und statt einen Gott, ihren Vater, ihren Herrn, ja, gehen sie in das Moor der doppelten Bosheit. Und es passt. Ja. Lesen wir mal weiter. Vers 8. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er verkaufte sie unter die Hand von ihm, des Königs von Aram Naharachim. Und die Kinder Israels, die dienten den Kushan Rishathaim 8 Jahre lang. Jetzt dienen sie ihrem Fleisch, nicht mehr Gott. Und Jesus sagt ja auch, ihr könnt nur einen dienen, ihr könnt entweder mir dienen oder der Welt. Entweder dient er mir oder eurem Fleisch. Ja? Beides geht nun mal nicht. Du kannst nicht den Weg nehmen und den Weg. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht dem Herrn dienen und dem Herrn. Das funktioniert nicht. Entweder oder. Entweder sammelst du mit mir oder du sammelst gegen mich. War ganz klar. Und Jesus ist da ganz klar. Ne? Oder du zerstreust, genau. 8 Jahre lang. Und dann, Vers 9, da schrien die Kinder Israels zum Herrn. Und ich glaube nicht, dass die 8 Jahre nicht mehr gebetet haben. Ne? Denen ging es schlechter. Und die wurden versklavt. Und die hatten weniger als nichts. Ne? Die waren noch nichts wert in der Zeit. Unter dem Mord der doppelten Bosheit. Und ich glaube schon, dass sie geschrien haben, aber nicht mit ganzem Herzen. Ne? Aber nach 8 Jahren, da drehen sich ihre Herzen wieder um zum Herrn und sie schreien ernsthaft. Ne? Und kennt ihr das? Manchmal habe ich mit Sachen in meinem Fleisch zu kämpfen und dann bete ich auch dagegen, weil ich will das denn nicht. Ne? Und bete so, oh, nimm es mir weg und so weiter. Ne? Aber irgendwann bin ich so zerbrochen, dass ich wirklich das bete und das ernst nehme. Ne? Dass ich Gott ernst nehme in dem Moment und die Situation und ich wende mich einfach ab davon. Ne? Ich drehe mein Herzen von dem dann weg. Ich bereue es nicht nur und ich heule nicht nur und ich jammere nicht nur und ich will es nicht nur, sondern ich drehe mich wirklich um und sage, ich mache das jetzt nicht mehr, nein. Ne? Nächstes Mal reagiere ich sanftmütig oder was weiß ich. Und das passiert hier dann. Da hört Gott. Jesus sagt, ohne Buße kann euch nicht vergeben werden, das funktioniert nicht. Und Buße ist umkehren zu Gott. Sich abwenden und den richtigen Weg gehen. Ne? Und er sagt, sobald du dich drehst und es wirklich ernst meinst, war es das. Dir ist vergeben und du empfängst die Kraft des Heiligen Geistes. Ne? Nach 8 Jahren, Vers 9, da schrien die Kinder Israels zum Herrn. Und der Herr, der erweckte den Kindern Israels einen Retter. So leicht. Hätten sie sofort schreien können. Ne? Aber wenn man einmal drin ist in dem Trott, wir werden noch hersehen, dass wir noch viel länger da drin bleiben. Ein Retter, der sie befreite. Othniel, den Sohn des Kenas, des jüngsten Bruder Kalebs. Und den kennen wir schon, den Othniel. Das ist der erste Richter. Und in Richter 1, Vers 13, lesen wir den 2 Seiten zurück. Ne? Lesen wir Vers 12. Der Kaleb und Kaleb sprach. Kaleb war mit Josua die zwei Kundschafter, die gesagt haben, da sind zwar Riesen, aber ist doch wurscht. Gott hat so in unsere Hand gegeben, lass uns gehen. Ne? Kaleb war ein Mann Gottes. Jemand, der gesagt hat, dieser Schöpfer des Universums, das ist der Schöpfer des Universums. Und ich bin in seiner Hand, also wer oder was kann mir denn was tun? Ne? Und egal was kommt, ich lege mich doch lieber in seine Hand. Ne? Mann des Glaubens und des Vertrauens. Und Kaleb ist hier und er sagt, wer Kirjat Sefer schlägt und erobert, ne, dem will ich meine Tochter Aksa zur Frau geben. Da eroberte es Othniel. Und das ist ein cooler Schwiegervater, ne? Und ein super Vater, weil worauf achtet er denn für seine Tochter? Ist jetzt hin und her so, ob das jetzt okay ist in unserer heutigen Zeit, dass der Vater seine Tochter verkuppelt? Damals in der Kultur war es so. Ne? In anderen Kulturen heute ist es auch noch so. Aber wen sucht er denn aus? Ne? Was legt er denn als Kriterium hin? Wer soll meine Tochter, mein liebstes Stück denn bekommen? Ne? So, jemand, der reich ist? Nee. Jemand, der Einfluss hat? Nee. Jemand, der viel sagt oder musisch ist oder was weiß ich? Nee. Er möchte einen Kämpfer haben. Jemand, der für seine Tochter und für seine Familie kämpft. Der mutig ist, der vorangeht. Ne? So, und das ist der Mann, den Gott erwählt als ersten Richter. Weil dieser Othniel war der, der gesagt hat, ich gehe, ist doch wurscht, eine ganze Stadt, klar, los. Ne? Gott ist mit mir. Das ist ein Mann, den Gott gebrauchen kann. Ne? Wir müssen nicht stark sein, wir müssen nicht klug sein, wir müssen, selbst wenn wir gar keinen Einfluss in der Welt haben, das ist egal. Solange wir sagen, ja, Gott ist da, los, lass uns gehen. Und wenn Gott ruft, so, dann sind wir bereit und fähig. Ne? Und Othniel, der Sohn Kenas, der jüngste Bruder Kalebs, Vers 10, und der Geist des Herrn kam über ihn. Siehst du? Steht schon im Alten Testament. He? Sobald du bereit bist und sagst so, Gott, du bist der, der du bist, und ich liebe dich und ich mache da keinen Kompromiss. Ja? Und egal, wo du mich hinschickst und egal in welche Schlacht, ich bin bereit, ich kämpfe. Das reicht, da kommt der Geist des Herrn und er macht dir alles. Ja? Wir müssen ja noch nicht mal sein Werk tun. Das macht ja er alles. Wir sollen ja nur bereit sein und vertrauen. Und die machen lassen. Und das ist eben das, warum Gott so wenig wirken kann heute in der Welt. Das größte Problem, denke ich, ist, dass kaum Menschen bereit sind, Gott machen zu lassen, wie er will. Jeder meint, dass er es besser kann. Jeder meint, dass es anders sein muss, als Gott das macht. Aber Menschen, die bereit sind und die sagen, mach, was du willst, ich bin bereit. Mach, wie du es willst. Ich werde dir folgen. So, mach's durch mich. So, da wird der Geist kommen und Gott wird machen. So, mehr brauchen wir nicht. Und der Geist des Herrn kam über ihn und er richtete Israel. Also nicht richten als Richter, ne? Nicht falsch verstehen. Das ist ja kein Richter, der bum bum mit dem Hammer so, sagt, du bist falsch und du bist richtig, sondern ein Leiter, ein Beschützer. Und er leitet hier geistlich und beschützt das Volk Israel. Und er zog aus zum Kampf. Ne? Und der Herr gab Kushan-Rishathaim, den König von Aram, in seine Hand, so dass seine Hand über Kushan-Rishathaim mächtig wurde. Da hatte das Land 40 Jahre lang Ruhe und Othniel, der Sohn des Kenas, erstarb. 40 Jahre Frieden. Und ist doch schön, oder? Möchtest du Sieg haben in deinem Leben, dann entscheide dich. Vers 12. Und die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Ihr Beschützer und Leiter starb, und was passierte? Sofort zurück zum Alten. Da stärkte der Herr Eglon, den König der Moabiter, gegen Israel, weil sie taten, was in den Augen des Herrn böse war. Und er sammelte um sich die Amoriter und die Amalekiter und zog hin und schlug Israel und nahm die Palmenstadt ein. Und die Kinder Israels dienten Eglon, dem König von Moab, 18 Jahre lang. Ja. Jetzt sind sie 18 Jahre in der Wüste und kommen da nicht raus. Ja. Warum? Nicht, weil Gott böse ist, sondern weil Gott sie beschützt. Weil sie sich entschieden haben, selbst zu entscheiden. Vers 15. Da schrien die Kinder Israels zum Herrn. 18 Jahre hat es diesmal gedauert. Ja. Und der Herr erweckte ihnen einen Retter. Wieder. Ehud. Der Sohn Geras. Der kommt aus Gera. Ein Benjaminiter, der linkshändig war. Also, linkshändig war damals nicht cool. Ne? Wer linkshändig war, der war nicht gut. Ne? Aber Gott nimmt ihn hier aus einem bestimmten Grund, werden wir noch sehen. Und die Kinder Israels sandten durch ihn den Tribut an Eglon, dem König von Moab. Da machte sich Ehud ein zweischneidiges Schwert. Kennen wir irgendwoher, hä? Eine Spanne lang und eine Spanne, weiß nicht mehr, hab vergessen. Ja, gut. Also nicht sehr groß. Ne? Eine Spanne lang und gürtete es unter sein Gewand. Versteckt. An seiner rechten Hüfte. Normalerweise war es umgekehrt, ne? An der linken Hüfte. Unterm Gewand. Ne? Und das ist so toll, oder? Der macht sich ein zweischneidiges Schwert. Bei mir macht es da natürlich Kling-Kling und ich denke ans Neue Testament. Und wissen wir alle im Hebräer, ne, das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert. Das durchtrennt Mark und Seele, das scheidet, ne, zwischen Fleisch und Geist. So. Es reinigt. Ja? Siehe in Epheser 5. Das Wort Gottes ist das Wasserbad im Wort. Ja? Es reinigt uns. Es macht unsere Gedanken rein, es macht unser Herz rein, es macht unser Leben frei. Ja? So in Psalm 119. Das Wort Gottes. So ein, wie kann ein Jüngling seinen Weg reinhalten? Ne? So ein, indem er wandelt im Wort Gottes. Ne? So ein, das Wort Gottes leitet uns und es führt uns auf einen guten Weg. Ne? Wer seine Bibel nicht liest, ist doof. Ne? So ein, wer aber die Bibel nimmt und liest, der wird Leben finden da drin und Kraft so ein, und Segen und Veränderung in seinem Leben haben. Ne? Und dieser Ehud ist cool, der macht sich sein Schwert. Ne? Nicht nur nach einer Seite schlagen, nein, egal wohin, Gott soll das machen. Ne? Zum Vers 18. Als er nun die Überreichen des Tributs vollzogen hatte, und er überbrachte Eglon, den König von Moab, den Tribut. Eglon aber war ein sehr fetter Mann. Und wenn der Heilige Geist das sagt, dann muss er wirklich fett gewesen sein. Ne? Und das werden wir auch sehen, der war wirklich sehr fett. Ich denke mal, Gott schreibt das hier nicht nur wegen dem Körpermaß, ne, sondern ist einfach ein Bild dafür, dass der Typ einfach nur im Fleisch ist. Ne? So ein Fressen, ne? Hauptsache drin. So ein nie genug haben, sich nicht kontrollieren wollen und können. Ne? So ein Vers 18. Als er nun die Überreichung des Tributs vollzogen hatte, da ließ er die Leute gehen, die den Tribut getragen hatten. Vers 19. Er selbst aber er kehrte um bei den Götzenbildern von Gilgal und sprach zu dem König. Ich habe dir, o König, etwas Geheimes zu sagen. Ne? Was Geheimes? Ne? Und jemand, der sich nicht beherrschen kann, der will natürlich auch alles wissen. Na dann, höre ich dir zu. Weil eigentlich war es nicht so leicht, mit dem König zu reden. Ne? König, ich habe dir etwas Geheimes zu sagen. Er sprach, schweig. Und alle, die um ihn herstanden, die gingen von ihm hinaus. Was Geheimes ist nur für mich. Vers 20. Da kam Ehud zu ihm hinein. Er aber saß in seinem kühlen Obergemach, das für ihn alleine bestimmt war. Und Ehud sprach, ja, ein Wort Gottes habe ich an dich. Ein Wort Gottes? Da stand er von seinem Thron auf, hat wahrscheinlich eine Weile gedauert. Ehud aber griff mit seiner linken Hand, ne, und ich denke mal, dass die Leute da schon kontrolliert wurden, ob sie eine Waffe hatten. Ne? Naja, und alle gucken natürlich, nee, alles in Ordnung, geh. Ne? So, damit hat der König jetzt nicht gerechnet. Ne? Und Ehud sprach, Vers 21, Ehud aber griff mit seiner linken Hand zu und nahm das Schwert von seiner rechten Hüfte und stieß es ihm in den Bauch. Und es fuhr auch der Griff der Klinge hinein. Und das Fett schloss sich um die Klinge. Denn er zog das Schwert nicht aus seinem Bauch, so dass es ihm hinten hinausging. Der Mann war so fett, dass der Bauch einfach das Schwert verschluckt hat. Ne? Der hat es nicht mehr rausgekriegt. Und kam hinten wieder raus. Ne? Ich liebe Gottes Wort. Ist einfach spannend. Und es fuhr auch der Griff der Klinge hinein. Ach so, hat man schon. Ich hätte es gerne nochmal gelesen. Nee, machen wir nicht. Vers 23. Danach ging Ehud hinaus in den Vorsaal und er schloss die Tür des Obergemachs hinter sich zu und verriegelte sie. Als er nun hinausgegangen war, na, da kamen die Diener. Als sie aber sahen, dass die Tür des Obergemachs verschlossen war, da sprachen sie, na gewiss bedeckt er seine Füße. Also ist mal austreten auf Toilette. In den kühlen Gemach. Und sie warteten so lange, bis sie sich dessen schämten. Ja. Waren ja eigentlich die, die bewachen mussten und dachten, Mensch, jetzt können wir nicht mehr warten. Ich kann mir das richtig vorstellen, ne? So, die müssen da rein, aber die Tür ist zu und denken, ne, das ist kacken. So, und dann stehen sie davor und, aber irgendwann, eine Minute vergeht, zwei Minuten, fünf Minuten, und dann, oh Mensch, sollte man nicht mal gucken, vielleicht stimmt hier doch was nicht, ne? Vielleicht kommt er nicht mehr hoch oder, ne? Jedenfalls schämen sie sich, weil sie ihre Aufgabe vernachlässigen. Und siehe, niemand machte die Tür des Obergemachs auf. Da nahmen sie den Schlüssel, schlossen auf und siehe, da lag ihr Herr tot auf dem Boden. Ehud war aber entkommen, während sie so zögerten und ging an den Götzen vorüber und entkam nach Saira. Und als er heimkam, da blies er in ein Schafferhorn auf dem Bergland Ephraim und die Söhne Israels zogen mit ihm vom Bergland herab und er vor ihnen her. Das sind Leiter, die wir brauchen, oder? So Männer und Frauen Gottes, die wissen, worum es geht und sich richtig entscheiden und einfach zeigen, hey, guck mal, du kannst Sieg haben, Sieg. Ne? Jemand, der einfach sagt, so, ich mache keinen Kompromiss mit Gott, na, dann mache ich auch keinen. Ne? So, wenn du nur die Welt zuhörst, so, dann kommst du in Zweifeln so, ne? Na, bin ich vielleicht doch zu oder so, ne? Wenn du keinen Christen um dich hast. Ne? Bist aber eine Gemeinde, die gesund ist, oder du hast Freunde oder liest die richtigen Bücher, so, dann weißt du, nicht, bin ich allein. Ne? Und das reicht schon aus, ne? So, wir brauchen einen Leiter, wir sind Schafe. Und Schafe können sich nicht selber leiten. Ne? Schafe sind doof. So, aber Schafe folgen gern. Ne? So, und jedes Mal schickt Gott hier jemanden, der für sein Volk sorgt. Ne? Und das ist ein Vorbild für sie. Und das brauchen die. Ohne Vorbild rutschen sie wieder zurück in ihr Altes. Ne? Such dir ein Vorbild. Hab Gemeinschaft, geh in die Gemeinde und mach deinen Weg nicht alleine. So, und wenn du jemanden kennst, der Christ ist und sagt, er ist Christ und der lebt aber so, ohne Gemeinschaft, dann bezeuge das so und mach das ausdrücklich klar. Mann, du brauchst Gott, ansonsten wird es dir nicht gut gehen auf Dauer. So, du musst in die Gemeinde gehen, ansonsten, ja, wir sind nicht stark genug für allein. Gott sagt, wir sind Schafe, wir brauchen Gottesdienst, wir brauchen Hirten, wir brauchen uns. Da ist kein einzigster Christ, der stark genug ist. Außer er wird von Gott ausgesandt und muss ein paar Jahre alleine sein. Ja. So, dann ist was anderes. Ich weiß, hier unser erstes Jahr, wo wir niemanden kannten und niemanden hier hatten, da hat Gott geredet, ganz klar und laut die ganze Zeit durch. Ne? Und dann kamen Leute und dann wurde es normal wieder. Ne? So für mich zumindest. So, weil ich hatte Brüder und Schwestern, mit denen ich reden konnte. Da hat der Geist dadurch geredet. Ne? Aber sagt das euren Freunden so, hey, such dir eine Gemeinde. Du musst ja nicht in meine kommen, aber such dir eine Gemeinde. So, sei nicht doof. Ansonsten bist du irgendwann so fett wie der Typ hier. Und sie schlugen die Moabiter zu jener Zeit etwa 10.000 Mann, alles starke und tapfere Männer, so dass nicht einen kam. So wurden sie zu jener Zeit die Moabiter unter die Hand Israels gebracht und das Land hatte Ruhe, 80 Jahre lang. Nach ihm trat Schakma auf, der Sohn Anat. Der schlug 600 Philister mit einem Rinderstachel und auch er errettete Israel. Ne? Immer so coole Leute, immer Männer, die bereit waren zu kämpfen. Ne? Und das macht einen Leiter aus. Ein Leiter ist nicht nur der nett lächelt und viel erzählt, sondern jemand, der kämpft. Und der auch sagt, so, du musst kämpfen. Ne? So jemand, der vorangeht. Dieser Schakma ist ein cooler Typ. Ich meine, mit einem Rinderstachel. Ne? Was wir am Sonntag hatten, wo Jesus, na, war bei Mose, aber ist ja jetzt auch egal, was hast du in deiner Hand, fragt Gott uns. Ne? Was machst du denn? Was ist dein Hobby? Was ist dein Beruf? Was hast du denn in deinen Händen? Mose hatte einen Stab, dann benutzt deinen Stab, ne? Weil er Hirte war. Schakma war ein Rinderhirte oder Treiber. Ne? Der hatte einen Rinderstachel. Das ist ein 2,5 bis 3 Meter langer Stock, 5 cm Durchmesser, also schon ein schweres Ding. Vorne war eine Metallspitze dran. Damit hat man die Kühe, die bockig waren, getrieben, ne? Pieks. Und hinten war ein flaches, gewölbtes Messer dran, ne? Zum Pflug sauber machen. Der ganze Mist und Dreck, der da dran war. Habe ich gelesen, weiß ich nicht. Ich glaube das jetzt einfach mal. Ne? Hab das Ding auch gesehen, das war echt ein fetter Stock. Schwer. Ne? Das war stark, Mann. Und damit erschlägt er 600 Philister. Ne? Ich stelle mir das richtig vor, so 600 Philister gegen ihn und da macht die einfach fertig, so. Ne? Gott braucht nicht viel. Ne? Gott braucht nicht viel. Das Einzige, was er braucht, das sind Menschen, die ihn lieben und die ihn wirklich lieben und sagen, du bist das, was ich brauche, das, was ich will und dir folge ich nach. Ne? Und dann kannst du mit dem Rinderstachel 600 Leute kaputt machen. Ne? Heute dürfen wir das nicht mehr machen. Ne? Aber trotzdem können wir mit dem, was wir haben, ne, und mit dem, was wir sind, heute unseren geistlichen Kampf angehen. Ne? Und selbst wenn es nicht viel ist, können wir trotzdem bestehen, wenn wir auf Gott gucken und sagen, ich kämpfe, also gewinne ich. Ne? Das Problem ist, die nicht kämpfen wollen, das sind die verlieren. Ne? Und möchtest du geistlich reich sein, Möchtest du was erleben? Möchtest du wirklich jemand sein und was bewirken? Dann musst du dich entscheiden zu kämpfen. So, und ansonsten wird da nie was draus werden. Und wie gesagt, wir müssen uns nur entscheiden. Das ist alles, was wir zu tun haben. Eine Entscheidung. Mehr brauchen wir nicht machen. Das ist der erste Schritt und der einzige Schritt, den wir eigentlich tun. Weil ab da an übernimmt Gott und vollbringt. Und das alles hat Jesus möglich gemacht. Deswegen heute machen wir Abendmahl. Und ich habe meine geistlichen Kämpfe, ich habe meine Niederlagen, ich habe meine geistlichen Siege. Ich habe meinen Kampf mit einem halben Herzen mal da, ne? Und dann mal wieder ein ganzes Herzen oder mal ein ganzes Herzen für die falsche Seite. Und trotzdem ist da Jesus, ne? Der sagt, du gehörst jetzt zu meinem Volk, weil ich mit dir einen Bund gemacht habe, ne? Weil ich bezahlt habe. Du bist jetzt mein, und auch wenn du dich falsch entscheidest mal und ich dich züchtige, ne? Dann kannst du wissen, ich züchtige dich nur, weil ich dich liebe. Und ich werde dich wieder auf den rechten Weg bringen, ne? Und ich werde dir beibringen zu kämpfen. Und ich werde dir zeigen, wie du das überwinden kannst, dass es dich nicht mehr fertig macht. Sondern ich werde dir helfen, neu zu werden und gesund zu werden, Frieden zu haben. Nicht nur über 10, über 18 Jahre, sondern über 40, sondern ich möchte, dass du Frieden hast bis in alle Ewigkeit. Auch jetzt schon. Und das ist eben das, wo Jesus uns, der wirklich kämpft in Gott, der wird siegen und der wird Frieden haben. Auch jetzt schon. Von daher, lass uns das feiern, weil ohne Jesus sein Blut hätte ich gar nicht. Ja. Noch nicht mal einen Bund mit Gott. So, da war ich einer von den nicht erwähnten Heiden. Und ohne seine Gerechtigkeit und seine Entscheidung, die Jesus getroffen hat, ja, sein Leben, seine Lebenszeit als Mensch, sein Leib, ja, das war eine einzigste Entscheidung für uns. Ja, für mich und für dich. Ohne seine Entscheidung und Kompromisslosigkeit, ja, hätte ich jetzt auch nicht. Hätte ich immer noch diese Ketten. Immer noch dieses Leben ohne irgendwas. Wir freuen uns hier über neuen Boden. Ist ja schön. Ja, aber wir sollten uns viel mehr freuen über das, was wir haben, was Jesus neu machen möchte in uns. Also wir sind wie dieser Raum hier. Ne? Und da gibt es so viele Stellen, wo Jesus schon eine Vision hat und einen Plan, aber halt noch nicht machen kann. Nicht, weil ihm es an irgendwas fehlt, sondern weil es an uns an irgendwas fehlt. Wir einfach nicht bereit sind. Von daher, lasst uns zum Mahl gehen, lasst uns umdrehen, wenn es nötig ist, oder ja, einfach danken. So, ich möchte verändert werden, ich möchte verschönert werden, ich möchte, dass es mehr aussieht nach meinem Herrn und weniger nach dem, was es vorher war. Ich möchte, dass es rund wird. Ein Zuhause, für den Heiligen Geist. Ich möchte, dass da Frieden reinkommt in mein Leben. Also wäre schön, wenn irgendjemand bereit wäre, das Abendmahl zu verteilen. Jemand, der nicht von neuem geboren ist, sollte es besser nicht nehmen, sagt die Bibel. So, weil es wäre Gotteslästerung. Aber ja, alle, die neu geboren sind, sollen es nehmen. Herr, ich danke dir, Sohn. Ich danke für deine Liebe, für deine Gnade. Ich danke dir dafür, dass ich dir wichtig bin, Sohn, dass ja, du niemanden vergisst, dass du sogar meine Schwachheit kennst und verstehst und dass du treu bleibst, Sohn. Dass du mich nicht aufgibst, dass du mich veränderst, dass du mir Frieden gibst, Sohn. Du bist wunderbar. Ich möchte kämpfen, ich möchte nämlich siegen. Ja, und ich will nicht immer wieder den gleichen Kampf haben, sondern einen neuen erleben. Und ich kann dir nur das geben, was ich in meinen Händen habe. Und ich kann dir nur das in der Hand geben, was ich gerade bin und habe. Aber ich denke, dass das reicht, um zu siegen. Ich bitte dich, dass dein Geist auf uns kommt und dass du den Bund heute nochmal bestätigst, den du mit uns vor langem eingegangen bist. Dass wir einfach nochmal neu heute mit dir sind und einfach hören, so was du sagst. Ich danke dir. Amen. Ja, machst Pause. Neugeboren bedeutet.